Gibt es hier irgendwelche Fragen oder Bemerkungen dazu?
Dieser sich reproduzierende Unterschied erinnert mich sehr an die Reduktion des zweiten Selbstbewusstseins bei Hegel, wo das Selbstbewusstsein sozusagen immer wieder versucht zu identifizieren, muss man als Begehre bezeichnen, weil die Selbstständigkeit seines Gegenstandserfahrens, zu dem es sich selbst als identisch immer den vorherigen Zustand als noch nicht identisch würde.
Ja, das ist schon bis zu einem gewissen Grad richtig. Wenn man, da gibt es ja aber wichtige Verschiebungen. Bei Hegel ist es halt so, bei ihm ist es so etwas, was es sein, ich weiß nicht, zunächst einmal im weitesten Sinne bezeichnet. Ja, das ist das, was ist ja irgendwie. Im Ganzen. Und dann die Kritik. Und die Kritik. Die kritische Auseinandersetzung aus der Perspektive der Negativität. Ja. Das heißt, auf der einen Seite, wir haben das, was ist, und auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, alles, was ist, in Frage zu stellen, zu untersuchen, der Kritik zu unterziehen, und das bedeutet letztendlich zu negieren. Nun, bei ihm ist zunächst einmal Negation stärker als das Positive. Aber das Positive nimmt er als Statisches, als etwas Abgeschlossenes. Und der Bereich der Negation ist ein unendlicher Bereich. In diesem Sinne ist seine Lehre dämonisch. Ja? Er versteht das auch so. Ja? Hegel versteht sich als stehend in der Nachfolge von des faustischen dämonischen Prinzips, einer unendlichen Suche, einer unendlichen Negation, die aber immer das Gute schafft. Ja? Das ist das Problem. Ja, das ist das Prinzip des Bösen, Prinzip der Kritik und Prinzip der Negation, der weiter und weiter sich entwickelt und in dieser Entwicklung das Gute schafft, das heißt die Welt transformiert. Transformiert bis zu einem Punkt, wo dieser kritische Geist bereit ist, das Bestehende als das zu akzeptieren, was er eigentlich von Anfang an gewollt hat. Dann ist es der absolute Geist. Ja. Absoluter Geist ist derjenige Geist, der steht am Ende sozusagen der geschichtlichen Entwicklung. Er weiß nicht, was er noch kritisieren soll. Ja. Alles, was er kritisieren soll, hat er schon kritisiert. Ja. Er muss sozusagen, er hat das schon kritisiert und er hat auch erfahren, zu welchen Folgerungen diese Kritik führt. Ja. Er hat sozusagen die Früchte dieser Kritik schon geerntet. Und am Endeffekt sagt er, alles, was in der Welt ist, ist als Effekt oder Folge der Kritik entstanden, der Negation entstanden. Es ist nichts mehr, was nicht durch die Negation oder Kritik durchgegangen ist. Das heißt, es ist nicht in der Welt, was nicht ich wäre. Ja? Und dann er akzeptiert diese Welt als Doppelwelt in Bezug auf sich selbst. Das ist die Entwicklung. Da gibt es zumindest zwei wichtige Unterschiede zu dem, was ich gesagt habe. Erstens, die Verteilung, und erstens und zweitens hängt davon ab, die Verteilung zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit. Ja. Bei der Hegel glaubt nicht an Gott. Deswegen ist für ihn Sein endlich, letztendlich. Das ist die platonische Sache. Aber er glaubt an den Teufel. Und deswegen ist die Kritik für ihn eigentlich unendlich. Ich denke, wir sehen das nicht so. Ich denke, ich würde eher denken, dass die Kritik endlich ist. Und das, was kritisiert wird, ist unendlich. Das bedeutet nichts anderes als Repräsentation kann man im Grunde mit Kritik assoziieren. Repräsentieren bedeutet auch kritisieren. Bedeutet als negieren und dann durch die Negation wieder zu bezeichnen. Also man kann sagen, dass der Bereich der Präsenz ist der Bereich des unmittelbaren Seins bei Hegel. Der Bereich der Repräsentation ist der Bereich des Seins durchgegangen durch die kritische Instanz, ja, durch die Negation. Wenn man aber das so sieht, dann würde ich nicht behaupten, dass die Räume der Repräsentation unendliche sind. Und das Sein ist endlich. Das würde ich nicht behaupten. Ich würde umgekehrt behaupten, dass wir über das Profane nicht sagen können, ob es endlich ist oder nicht. Wir haben sogar über das Profane keine Meinung. Zum Beispiel, lange Zeit hat man mit Hegel gedacht, dass überhaupt die Welt als profane Welt endlich ist. Also Plato hat das gedacht. Da hat man gedacht, es ist unendlich. Ja, so wie Newton oder spätere Physiker. Und jetzt denkt man, es gibt Big Bang, ja. Und es ist wieder endlich. Ja. Das heißt, wir wissen nicht, was wir über diese profane Welt eigentlich denken können. Ja. Vielleicht ist es endlich, vielleicht ist es unendlich. Wir können aber sagen, dass die Räume der Kritik oder die Räume der Analyse doch endliche Räume sind. Und ich denke, das ist der Unterschied zwischen dem, was ich sage und was Hegel sagt. Weil wenn wir denken, dass die Räume der Repräsentation endliche sind, wir wissen aber nicht, wie die Welt aussieht, ob es endlich ist oder unendlich, und zwar strukturell können wir das nicht wissen, dann können wir eine totale Negation, eine totale Kritik nicht vollziehen und nicht zu absoluten Geist kommen. Ja. Wir können nur jeweils Ausnahmezustände ausrufen, wir können Souveränitätszeichen setzen, wir können diese Trennung immer in Frage stellen oder neu ziehen wollen und verwischen wollen, aber wir können nicht dazu kommen, Götter zu werden und im absoluten Geist die Vollkommenheit zu erreichen, ja, und sozusagen die Grenze wirklich abzuschaffen, weil wir haben zur Verfügung nicht die Unendlichkeit der Kritik, wie bei Hegel, sondern die Kritik ist ursprünglich endlich, ist ja in einem bestimmten Raum und in einer bestimmten Zeit.
Ich
habe dann zunächst gedacht, ja, das ist eigentlich eine interessante Strategie eines Künstlers, diese Ausstellung zum Anlass zu nehmen, das zu machen. Ich habe dann aber gestützt, wie mein Freund mir gesagt hat, er hätte schnell noch Fotos, Screenshots machen wollen von dieser Überwachungskamera, aber es ist leider nach Protesten abgebaut worden. Und nun war es praktisch so, dass dieser neue Mitarbeiter, inspiriert durch diese Ausstellung Control Space, einfach eine technische Idee hatte und dachte, das würde das Ganze ja wohl verbessern, die Wartung erleichtern oder irgendetwas. Völlig ohne Reflexionsansinnen und auch nicht besonders böse war, dass seine Idee jetzt nicht auf große Gegenliebe gestoßen ist.
Ja, ja, ich habe mich beteiligt an dieser Diskussion im Grunde. Ich erinnere mich an dieses Projekt ziemlich genau. Aber was man zu diesem Projekt für oder gegen sagen soll, ich habe sie auch ständig nicht gesehen, ja. Ich war nur vor der Stelle ein bisschen an Gesprächen beteiligt. Das werde ich noch tun. Aber generell werden die Überwachungsvideos sehr massiv jetzt eingesetzt im Kunstkontext. Also es ist sozusagen weltweit ein gefundenes Fressen, ja, sicherlich für die Künstler. Und zwar sehr unterschiedliche, ja, auch Kriegsvideos. Ja. Überhaupt Video bekommt ja jetzt eine neue Brisanz im Grunde. Der Bin Laden, ja, berühmt ist nichts anderes als ein erfolgreicher Videokünstler. Ja. Er arbeitet im Grunde nur mit den Videos. Die er unterschiedlich inszeniert und verschickt. Aber ich denke, dass die interessante Verwendung dieser Überwachungsvideos, was ich zumindest gesehen habe, was mich beeindruckt hat, war eine Verunsicherung des Überwachens. Und zwar durch die Unmöglichkeit, diese Bilder effektiv wahrzunehmen und zu kontrollieren. Vor allem, wenn man die Überwachungsbilder in einem künstlerischen Raum stellt, merkt man, dass der Overkill, Überschuss an Bildmaterialien, die Möglichkeit der Wahrnehmung und Auswertung dieser Bilder praktisch ausschließt. Ja. Wir haben mit einer automatischen Überwachung zu tun, das heißt mit der ständigen Aufnahme der Bilder, die aber prinzipiell nicht ausgewertet werden können. Es ist interessant, was man jetzt zum Beispiel, und das ist für mich eine auch interessante künstlerische Aktion, ich würde das ohne weiteres ausstellen, ja, wenn ich das in Möglichkeit hätte. Jetzt FBI und für andere, auch deutsche Geheimdienste, machen so eine Fotogalerie von der ATA-Bilder, ja, der Attentäter. Und zwar, das wurde ausgelöst, ja, durch das Auftauchen dieses Bildes, Überwachungsbildes, also Einstein-Flugzeug. Und dann hat man hunderte von seinen Bildern gefunden, ja. Er hat Zigaretten gekauft, er hat Geld genommen in Hamburg oder so. Und bei all diesen Aktionen wurde ich fotografiert. Ja, das heißt, im Grunde, es gibt ein riesiges Archiv, hunderte und hunderte Bilder von ATA, die inzwischen alle rausgefischt werden aus dieser Masse von Bildmaterial, vergrößert, dann aufbereitet und in Form einer Sammlung der Bilder von ATA aus verschiedenen Städten, bei verschiedenen Handlungen sozusagen dargestellt. Das ist wirklich ein perfektes künstlerisches Projekt. Das aber auch gleichzeitig die Sinnlosigkeit des Ganzen komplett offenbart. Ja? Das heißt, nachdem wir schon alles wissen, nachdem wir schon alles festgestellt haben, was er gemacht hat, nachdem wir festgestellt haben, dass er zu dieser Zeit diese Zigaretten gekauft hat oder kaufen konnte, ja, oder an diesem Tag Geld abgenommen habe, erst danach rufen wir diese Bilder ab und betrachten diese Bilder jetzt, rückblickend, mit nostalgischem Gefühl, sozusagen einer Zeit davor zu erleben, die ja aber in der Zeit, dass das alles geschehen ist, für uns überhaupt keine Bedeutung hat. Ja. Überhaupt keine Bedeutung, keine Relevanz. Und wer auch immer diese über alle Überwachungsvideos ausgewertet hätte, hätte gerade dieses Gesicht und diese Bilder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Das bedeutet, dass diese ganze Überwachungsmaschinerie ist zwar gut für den Künstler, ist zwar gut für die Kultur, ja, weil sie sozusagen diese Bilder alle aufbewahrt und identifiziert, aber gerade für die Geheimdienste absolut barriestens. Und so denke ich, dass diese Ästhetisierung, also zunehmende Ästhetisierung der Überwachungsvideos, ist Folge dessen, dass diese Überwachungsbilder Videos eigentlich nicht überwachen mehr und sozusagen im Grunde keine Gebrauchs und kein Gebrauchswert. Ja, die sind nur als schöne Erinnerung an das, an die Zeiten, ja, irgendwie wertvoll. Ja. In diesem Sinne denke ich, dass wir gerade bei diesen künstlerischen Projekten ganz klar sehen, wie eigentlich überfordert und außer Kraft gesetzt unser Blick ist durch die Erweiterung oder Verschärfung des Blicks. Ja, das heißt, alles, was sozusagen die Möglichkeit des Blicks präzisieren und erweitern könnte, im Grunde erweist sich als eine Dekonstruktion des Blickes und als eine Verunmöglichung tatsächliche Auswahl, weil der Blick ist nichts anderes als die Fähigkeit zur Selektion. Ja, und gerade diese unselektierte Beobachtung, was ist der Video? Es ist eine unselektierte Beobachtung. So beobachten wir tatsächlich nicht, sondern wir sitzen da und sagen, der kommt mir ja verdächtig vor. Ja. Aber der Kamera kommt niemand verdächtig vor. Ja? Da kommt der Arta, guckt in der Kamera und Kamera hat keinen Verdacht, da kommt er nicht verdächtig vor. Der registriert diesen Arta und arbeitet weiter. Ja? Das ist eben kein, ja, das ist kein Überwachungsblick. Das ist ein wohlwollendes Gottesblick. Ja? Der nimmt ja so, ja, ich sag, Kamera ist ein göttlicher Blick, der ist wohlwollend. Ja? Man sagt Überwachungsvideos, aber Überwachung, man denkt Big Brother, ja, Verdacht. Kein X. Ja. Sondern einfach, noch eine. Na gut. Und da geht's weiter.
Ja, ich fand eigentlich auch in dem Zusammenhang eben in der Ausstellung zu zeigen, dass eben in diesem Moment diese Kunst, in diesem Kunstraum einfach nicht funktioniert hat. Weil es ging um Überwachungskameras in einem Raum, der bekannt ist dafür, dass man da viel spielen kann, viel ausprobieren kann. Und das war unheimlich lustig. Das ist ganz am Anfang ist halt so ein, wie man das in so größeren Gebäuden hat, so eine Eingangstheke mit Überwachungsmonitoren von so einem Wachmann. Und der Wachmann ist aber gerade nicht da, also so sieht es aus, seine Mütze liegt noch da. Man kann sich da hinsetzen und kann sich dann ein Foto von sich ausdrucken, wie man da sitzt mit dieser Mütze. Und es war an dem Abend die Attraktion. Also alle Kinder waren nur da versammelt und alle Kunstwerke, die irgendwas abfilmten, wurden nur dazu benutzt, in die Kamera zu winken, irgendwie zu gucken, wen man wo sieht. Und es war ein einziges großes Spiel da. Und also die Bedrohlichkeit war überhaupt nicht gegeben, vor allem, weil wenn man im Museum gefilmt wird, wo möchte man denn nicht lieber gefilmt werden? Das sagt, ich war im Museum, ich habe alles andächtig angeguckt. Es ist dokumentarisch belegt. So.
Na klar, der Julia Scherr, der ist ein bekanntester Überwachungskünstler, ihre riesige Installation ziert das Wohnzimmer von einem meiner Freunde, Sammler. Und wenn man sozusagen in seiner Sammlung ist, ja, ist man überwacht. Ja, also Wohnzimmer überwacht und so, ständig gefilmt und bestimmte Fotos gemacht. Aber sicherlich nicht, weil man meint, dass man etwas stellen will oder was auch immer, oder sich unartig überhaupt verhalten will, sondern als Erinnerungsfoto. Und da gerade war Julia Scherr bei der Aufbau dieser, das ist ein guter Bekannter von mir, aufbaut, diese Installation, und sie heißt, ah ja, sie sind ja so der und der. Also ich habe so viele Bilder von ihnen gesehen. Die kommt ja und schaut. Die Leute, die gefilmt werden bei in ihrer Installation. aber sicherlich nicht, weil sie was Schlimmes getan haben oder überwacht werden sollen, sondern einfach wer von bekannten Persönlichkeiten oder was auch immer, ja, ließ sich filmen, ja, und so weiter. Das ist alles so eine neue Form, so Erinnerungsalbum und sonst nichts. Ja, immer. Man soll überhaupt wirklich genau sehen, wie diese ganze, wie das real funktioniert.
Aber ich glaube, ich eigentlich, also die brisantere Dimension steckt tatsächlich noch hinter den Bildern, beziehungsweise die Bilder sind ein Zwischenschritt, der sich ästhetisieren lässt. Aber momentan werden viele hundert Millionen Dollar aufgewandt, um Mustererkennungssoftware zu perfektionieren. Und zwar dienen dann diese Videobilder für Computerprogramme als Ausgangsmaterial, die bestimmte Bewegungen von Personen, bestimmte Körperhaltungen, unter Umständen auch Gesichter, Gesichtsformen fähig sind zu erkennen, beziehungsweise über diese Muster dann eine automatische Kette von Maßnahmen auszuführen, die verhindern sollen, dass irgendwelche Straftaten passieren. Also ein System einer gemutmaßten Straftatsverhinderung ausgelöst wird, was für mich eigentlich den eigentlichen Charakter dieser Überwachungstechnologie ausmacht, vor dem ich Angst habe. Oder vielleicht nicht Angst habe, aber der mir suspekt ist.
Naja, was soll man dazu sagen? Ich meine, wir haben bei jeder Technik, also jede Technik ist dumm, ja, grundsätzlich. Und die Technik oder die Wissenschaft denkt nicht, das hat Heidegger schon recht. Und das bedeutet, dass man, was heißt denken in dem Fall? Es ist wirklich verdächtig. Ja, das Denken ist Verdacht, ja. Das kritische Verdacht. Und die haben keinen Verdacht, sie registrieren nur. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Apparatur, die, ich weiß nicht, 10 oder 12, wie viele Kriterien der Identifizierung eines Strafverdächtigen oder einer Straftat hat, ja, in sich einprogrammiert. Das bedeutet, dass der entsprechende Kriminelle mit so vielen Methoden ausgerüstet ist, diesen zu entgehen. Ja. Das heißt, im Endeffekt ist es so, dass diejenigen, die wirklich Straftat begehen wollen, die sind so ausgerüstet, dass sie sozusagen die Unschuld simulieren können. Und die, die unschuldig sind, ja, zumindest in diesem Zeitpunkt, deren Bilder sind überflüssig. Ja. Das heißt, diese ganze Videoapparatur registriert nur das Überflüssige. Also entweder ist es simuliert oder ist es wirklich unschuldig. Sicherlich hat es damit zu tun, dass man ein gewisser Perfektionismus und eine gewisse technische Kompetenz im Wettbewerb sich aneignen soll. Ja? Das heißt, das bedeutet, dass die Kriminellen werden intelligenter, technisch besser ausgerüstet, müssen mehr investieren. Aber das ist alles möglich. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist, dass gerade barbarische und einfache Geschichten funktionieren auch wunderbar. Ja? Ich meine, wenn man irgendwelche Elektronik benutzt und so weiter, wird man schnell ertappt. Ja. Aber wenn man einfach so jemanden etwas gibt, dann wird man nicht ertappt. Ja. Also man,
ja, aber vielleicht meint der Markus auch eher, dass praktisch, also sozusagen, praktisch dieser, der Verdacht, also der von diesen Softwareprodukten dann ausgeht, also immer breit gestreuter ist. Das heißt, jeder ist potenziell verdächtig, also müsste jeder sozusagen zum intelligenten Verbrecher werden. Also man
ich glaube nicht, dass es verdächtig ist, weil Verdacht muss ein gewisses Subjekt haben. Das Kamera nicht in ihr Subjekt ist, das Verdacht. Das heißt, nein, Kamera nimmt ja auch, das kommt wieder Auswertung. Ja, Verdacht kommt von der Auswertung. Mein Gefühl ist zumindest bis jetzt, dass die Auswertung immer hinterher kommt. Ja, das heißt, der verdächtigende, ich weiß nicht, Richter oder was auch immer, intensifiziert sie, nachdem er alles über sie schon weiß, nachdem sie schon sie gealtert haben. Und es ist nur retrospektiv relevant. Zumindest bis jetzt war es immer der Fall. Ja. Nachdem alles schon passiert ist, konnte man irgendetwas rausfinden, was auch immer unter Verschluss gehalten wird und wahrscheinlich auch wieder verfälscht simuliert. Ja. All diese Blackbox und all diese Kameras und so weiter, wo sind sie eigentlich?
Ja, aber ich meine eher, ich meine, man kennt es doch irgendwie, so Situationen, was weiß ich, wo man die falsche Frisur trägt und kein Verbrecher ist, aber trotzdem irgendwie verdächtigt wird, irgendwas verbrochen zu haben. Also dass man sozusagen, dass alle also drohen, kriminalisiert zu werden an sich irgendwie.
Aber das war immer so. Das war immer so. Da braucht man keine Überwachungskamera. Ja, sehen Sie, wenn man im Dorf, ja.
Die Rechtfertigung lebt. Irgendwie seitens des Staates, also sozusagen die Rechtfertigungsmöglichkeiten, so, es hat erkannt, also ist es auch so, halt irgendwie so ein Kurzschluss. Also die werden halt immer breiter, also immer.
Ich glaube nicht, ja. Weil, sehen Sie, in einem Dorf zum Beispiel, jeder, der ein bisschen anders aussieht, ist schon verdächtig. Ja. Mhm. In einem großen Staat ist man ein bisschen anonymer. Nun, fragt man sich diese ganze Videoapparatur, denkt sie eher dörflich oder eher urban? Ja? Ich habe das Gefühl, sie fühlt sich und denkt eher urban. Ja? Ihr ist es egal, ja, wie sie gekleidet sind, wie sie bewegen, sie finden sie unverdächtig. Jetzt die Kontrollinstitution, ja? Also die Auswertung. Dann sehe ich, bin irgendwelche, ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel im Geheimdienst, ja, oder so, muss das auswerten. Ja? Hallo, Frau, Kinder, ich weiß nicht. 8 Stunden muss ich das schauen. Tue ich das tatsächlich? Ja. Sitzt da jemand und schaut den ganzen Tag? Und wenn ich das den ganzen Tag schaue, was sieht er da überhaupt? Also, es ist alles unrealistisch. De facto funktioniert das immer umgekehrt. Man versucht, etwas zu rekonstruieren oder die Geschichte eines Falls zu schreiben, nachdem dieser Fall schon als solche sich etabliert hat. Die Möglichkeit einer diagnostischen Vorhersage scheint mir minimal zu sein. Und je mehr Videomaterial wir haben, je mehr Überwachungskamera überall stehen und so weiter, desto weniger scheint es mir plausibel, dass es überhaupt funktioniert.
Ja, ich meine, es funktioniert in dem Sinne, indem man sozusagen lernt, so ein autoritäres Zeichen zu respektieren. Also in dem Sinne wird es immer funktionieren. Also das ist, hat jetzt ein Polizist lang latscht und eine Kamera steht irgendwie, man hat das gelernt irgendwie, oh Gott, hier jetzt nicht oder so. Also ja, insofern funktioniert es schon irgendwie. Also
ich weiß nicht, was man lernt. Diese berühmte Verbrecher in Amerika, sie küssen die Kamera und so, ja, nachdem sie irgendwie ausgeraubt haben. Ja, da gibt es immer diese Gestos. Ja, also wird auch im Kino gezeigt. Ich weiß nicht, wie die Leute darauf reagieren, es ist schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass die Vermehrung der Information zu ihrer Verschwendung eigentlich führt. Ja, das ist wie, also Mandel ist sicherlich die Babylonische Bibliothek ja, von Borges. Das heißt, die Erzählung setzt voraus, dass alle Bücher, die hier geschrieben werden können, sozusagen dort zu finden sind, in dieser Bibliothek und geschrieben sind und geschrieben werden können. Und diese Bibliothekaren sozusagen suchen nach bestimmten Texten, aber am Ende stellt sich heraus, dass es einfacher, einen neuen Text zu schreiben, als einen Text zu finden. Wenn man so in dieser Masse der Texte kann man nichts mehr finden. Und so habe ich das Gefühl, dass wir mit so einem Überschuss visuelle und sonstige Informationen konfrontiert sind und so wenig eigentlich Möglichkeit haben, das wahrzunehmen und auszuwerten, es ist genau für mich das, was interessante Installationen mit Überwachungsmedien wieder sagen wir zeigen. Ich habe schon auch Überwachungsvideos gemacht, ja? In dem im Sinne von Our Judgment Show. Ich habe das schon, kann ich leider den Beteiligten noch nicht die Bücher geben, weil ich habe das sind so ziemlich groß jetzt Kataloge erschienen, aber sie müssen noch designt werden. Und dann irgendwo, einfach denkst du, da sind einige der Anwesenden schon da. Abgebildet, ja. Vor allem an der Karriere zum Beispiel ist viel zu sehen. Und so. So kommen die Leute zum Beispiel in die Station, sehen diese Videos und sagen, ja, also 10 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten können sie das verfolgen. Aber dann gehen sie einfach weg. Und das ist eben für mich eine interessante Erfahrung. Ja, das, also eigentlich, wenn man mit Videos konfrontiert wird, man gibt sehr schnell auf. Praktisch nach 10 und 15 Minuten gibt man auf. Und das ist eben diese Frustration, diese Unmöglichkeit einer richtigen Wahrnehmung und Auswertung. Eben diese Kapitulation, ja, vor dem Überschuss an dieser Überschussanzeichen. Das beeindruckt mich viel mehr als die Kontrolle. Das ist für mich eher ein Zeichen eines weitgehenden Verlustes der Kontrolle. Oder irgendwie einer gewissen Randlösung.
Ich möchte Ihnen da nochmal widersprechen. Und zwar, ich habe den Eindruck, dass in dem Maße, in dem große Datenmassen anfallen, auch eine Notwendigkeit zu ihrer Verarbeitung entsteht. Und die Möglichkeit, große Datenmassen zu verarbeiten, wird eben nach diesem seltsamen Gesetz immer billiger, alle 16 Monate um die Hälfte bzw. die doppelte Daten. Und was mich eigentlich was ich seltsam finde oder was ich eben suspekt finde, ist nicht die Angst vor irgendwelchen Verdacht, sondern vor der Dummheit und Eigenständigkeit dieser Maschinen. Also wenn ich nochmal ein Beispiel nehme, die Mustererkennungssoftwares reagieren zum Beispiel auf harte oder abrupte Bewegungen. Wenn ich zum Beispiel in einem Shopping Mall unterwegs bin und mir fällt etwas zu Boden und nach Heck versuche ich dieses Ding wieder aufzuheben, geht plötzlich irgendwelche Schotten runter und ich muss mich für eine Handlung rechtfertigen, wo die Technik oder die Elektronik eindeutig gesagt hat, ja, das ist eine strafbare Handlung. Und ich habe dann in diesem Fall keine Möglichkeit, gegen diese Elektronik zu argumentieren, weil die Elektronik nur strafbare Handlungen erfasst, beziehungsweise möglicherweise gibt es überhaupt keine Möglichkeit mehr, dagegen zu argumentieren. Ich kann vielleicht wählen zwischen $200 überweisen und einen Tag in Beugungshaft oder ich weiß es nicht, wie da die Mechanismen laufen werden. Aber ich werde mich zumindest auf solche Mechanismen einstellen müssen, beziehungsweise vermeiden müssen, in öffentlichen Plätzen Dinge zu tun, Handlungen ablaufen zu lassen, die auf irgendeine Weise mich vermuten lassen, dass ich diese Mustererkennungsprozesse eingreifen. Das kann ich ja nie antizipieren. Und
bis zu einem gewissen Grad,
wenn die Möglichkeit der Datenverarbeitung voranschreitet, wird sie auch eingesetzt werden und entsprechend die Dummheit und ihre Fehlfunktionen weichen.
Also ich habe das eigentlich so, ich habe mal einen Bericht gesehen über die Software, die jetzt eingesetzt wird in London. Da werden diese vielen Stadtteile eigentlich irgendwie jetzt alle, ganze Innenstadt oder so wird überwacht und das werden halt die Gesichter von Leuten eingegeben, die halt gewissen, es gibt ja so Hausverbotszonen für gewisse Verbrecher, die dürfen da nicht hin oder so. Und die Software funktioniert so, dass sie einen Alarm gibt, wenn sie meinen, jemanden erkannt zu haben, aber die letzte Entscheidung trifft immer noch ein Mensch. Das heißt, dass im Moment eigentlich, glaube ich, die Tendenz dahin geht zu sagen, wir erzeugen immer mehr Informationen und benutzen die Technik jetzt erstmal dazu, den Menschen überhaupt erstmal bloß die Informationen zu geben, die eventuell relevant sein könnten.
Also mit dieser Wahrheit. Ich kenne die Diskussion darüber und das liegt lediglich daran, dass die Mustererkennungsprogramme im Hinblick auf Gesichter schon recht gut funktionieren, die auf Bewegungen aber noch nicht so.
Das, ja, aber selbst auf Gesichter, also
die funktionieren. Ich weiß, überall in solchen zusammenhängenden Planungen sind auch diese auf Bewegungen reagierenden Mustererkennungsprogramme innerhalb der nächsten 5 Jahre einzusetzen, weil ich dann nicht mehr personenspezifisch, sondern im Hinblick auf die Dynamik von Handlungen reagieren.
Aber Markus, also was Sie ja sagt, ist irgendwie, dass praktisch diese Software immer letztendlich nochmal kontrolliert wird von den Menschen. Also von irgendeinem Polizisten oder was weiß ich, also dass da immer eine Kontrollinstanz hinter hinten dran steht, so wie es ja jetzt auch schon ist oder vor solchen Entwicklungen überhaupt schon, die kann ja auch total doof sein. Also
ich denke auch mal allein die Unendlichkeit von Möglichkeiten, die es gäbe, auch um Situationen zu reagieren, die denke ich, ist gerade im Polizeibereich auch bekannt. Also das ist ein Kleinkrimineller, der jetzt bloß ein Messer beispielsweise dem Typ vorhält oder hat er direkt gefällt die Knarre, sieht er professionell damit aus, kann er damit umgehen oder nicht. Also das sind ja doch Dinge, die eigentlich wirklich, wo eigentlich die Polizei sich wahrscheinlich noch einig ist, dass es im menschlichen Ermessen geht, in diesen Erfahrungsbereich fällt, zu wissen, wie reagiere ich jetzt wirklich auf diesen Menschen. Weil ich denke, auf Menschen muss man menschlich reagieren. Und
ja, aber ich glaube nicht daran, dass die Menschen prinzipiell gut sind.
Nein, nicht gut, aber das
ist zumindest das
unrechtbar.
Wenn Polizist irgendwie darauf geeignet ist, dass er das nicht festgibt oder irgendwas runterfällt, dann hast du das gleiche Problem. Du musst die Technik nicht dafür.
Nee, also in anderen Bereichen gibt es dieses Problem tatsächlich. Zum Beispiel bei Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Autostraßen. Wenn da ein Foto von mir in meinem Auto existiert und ich will dagegen argumentieren, ja, ich sei aber nicht so schnell gefahren, dann
hast du. Du musst nicht sagen, ich bin nicht so schnell gefahren, sondern ich bin es nicht.
Ja,
und das ist der Punkt,
Alter. Oder
dann? Ja, und das funktioniert auch. Und mein Vater wird ständig erwischt, der macht es immer so. Also.
Naja, wie auch immer. Aber ich stimme dem Argumenten zu. Das heißt, wir haben. Es gibt sozusagen Code der Paranoia oder Code des Verdachts. Ja. Und es ist ganz egal, ob es Polizist als Mensch nach diesen Kodierungen handelt, nach dieser eben ästhetischen Code, von der ich gerade gesprochen habe, die ja unterscheiden das Verdächtige von Unverdächtigen, oder diese gleichen Codes eingegeben werden, eine Maschine als Programm. Ja, das heißt, die Maschine ist genauso programmiert, wie der Mensch, wie der Polizist. Und im Grunde, so wie der Polizist reagiert und was er verdächtig findet, so findet auch die Maschine verdächtig. Das heißt, ihr Unterscheidungsvermögen ist der Unterscheidungsvermögen des Polizisten. Und wenn der Polizist zum Beispiel alle Menschen, die, ich weiß nicht, arabisch aussehen, verdächtig findet, dann findet die Maschine auch so verdächtig. Ja? Das ist halt so. Ja? Wenn Sie sagen Erkennungsmuster, dann muss es ein Muster zunächst einmal vorgeschlagen werden. Ja? Also entweder ist das Muster eines, damit das Muster überhaupt wiedererkannt wird. Das ist entweder Muster eines realen Verbrechens oder es ist ein allgemeineres Muster. Ja? So wie dieser amerikanische Witz, ich glaube Letterman hat gesagt, also wenn Ihr Vorname Mohammed ist und Ihr Nachname nicht Ali ist, dann kommen Sie zur Registrierung 4 Stunden früher. Ja. Das ist eben ein System der Kodifizierungen, die unsere Kultur regeln und die regeln das menschliche Benehmen genauso wie die maschinelle Benehmen. Wo liegt der Unterschied? Die Menschen sind genauso Maschinen. Sie denken, dass die Menschen sind Menschen und Maschinen sind Maschinen. Aber die Menschen sind genauso Maschinen. Ihre Mustererkennungscodes und ihre Reaktion basiert auf den gleichen Prinzipien. Du siehst etwas und du siehst, aha.
Ja, aber Menschen werden unaufmerksam, die Maschinen nicht. Das ist eben dieser Unterschied.
Oh, Maschinen sind auch unaufmerksam. Zum Beispiel, wenn ich diese Pistole ziehe, irgendwo so links oder so, dass die Maschine das nicht sieht. Nein. Alle sind gleich unaufmerksam. Und aufmerksam sind wir alle. Ich sehe da keinen Unterschied, weil alle diese Maschinen sind von Menschen gemacht. Die Programme entsprechen den Vorurteilen, ja. Also wie viele Vorurteile ich habe, so viele Erkennungsmerkmale ich da eingebe. Und grundsätzliche Differenz gibt es nicht. Grundsätzliche Differenz würde ich nicht in dem sehen. Grundsätzliche Differenz würde ich sehen in einem massiven Überangebot an existierende Bilder. Und ich denke, dieser massive Überangebot macht die Überwachung eigentlich nicht leichter, sondern schwieriger.
Im Grunde haben Sie schon beantwortet, so in die Richtung. Ich hätte da doch noch eine Differenz gesehen. Oder sagen wir so, Sie gehen ja davon aus, dass der Verdacht eine subjektive Eigenschaft ist die nicht technisch implementiert werden kann. In Ihrem letzten Statement haben Sie es jetzt auf gewisse Weise korrigiert. Aber wenn das so ist, dass der Verdacht auch in die Maschinen einfließen kann und die Maschinen damit sozusagen eine proto-subjektive Eigenschaft, Qualität bekommen, dann bedeutet das schon eine gewaltige Ausweitung des Verdachts die Gefahr liegt sozusagen dann in der Perfektionierung dessen. Das war ungefähr mein.
Ich denke, dass der Verdacht, dass der Mensch hat, der menschliche Verdacht, ist unendlich, wirklich. Also wenn eine kritische Verwirrung ist endlich, Verdacht ist unendlich. Das heißt, wir können alles Verdächtigen immer weiter. Wir haben diese
Vorstellung. Aber wir schieben das dann immer mehr in die Maschine hinein.
Nein, was ich
sage. Diese Unendlichkeit wird geschöpft und in die Maschine
eingeschöpft. Aber die Maschine ist immer endlich. Das heißt, wir haben sozusagen, Maschine hat immer einen endlichen Verdacht. Weil sie hat immer endliche Kriterien, so viele Kriterien der Unterscheidung. Und sozusagen, wenn sie alle erfüllt werden, das Science-Fiction, wenn sozusagen, wenn der Auge stimmt, wenn der Hand stimmt, wenn die Stimme stimmt, wenn alles stimmt, wird jemand durchgelassen, durch die Kontrolle. Das heißt, die Möglichkeiten der Kontrolle sind begrenzt, das ist der endliche Verdacht. Aber der Mensch ist in seinen Verdächtigungen unendlich, weil der Mensch ist ja fähig, alles als Simulation zu vermuten. Unser Grundverhältnis zur Welt ist eine Vermutung, dass alles, was überhaupt in der Welt ist, unter Umständen simuliert ist oder simuliert werden kann. Ja? Und dadurch ist unser Verdacht unendlich. Und maschineller Verdacht ist immer sozusagen ein endlicher Verdacht. Wenn alle Verdächtigungsmomente oder Verdächtigungskriterien erschöpft werden, wenn sie alle sozusagen entkräftet werden, dann verdächtigt die Maschine nicht mehr. Und der Mensch verdächtigt gerade dann. Er sagt, das stimmt zu sehr. Ja? Das kommt mir besonders verdächtig vor. Ja? Die Maschine sagt das nicht. Aber es ist interessant, dass wir alle in Richtung Überwachung und Verdächtigung gegangen sind. Ich denke, dass wir überhaupt in diese Richtung gegangen sind, das hat damit zu tun, dass vor allem tatsächlich in unserer Zeit es irgendwie deutlich geworden ist, dass die Repräsentationsräume als solche nicht besonders scharf definiert werden. Dass man sozusagen zwar der Unterschied zwischen Repräsentationsraum und Repräsentationsraum für 15 Zeilen, aber die Zuschreibung ist relativ unklar geworden. Wir wissen nicht, in welchem Raum sich welche Macht tatsächlich manifestiert und repräsentieren lässt. Und die Macht, die unter diesem Bedingungen der Dekonstruktion der Grenzen ihrer Repräsentationsräume fungiert, dann ist es nicht mehr die Macht, wie sie von Foucault etwa beschrieben worden ist. Ja? Weil Foucault eine klassische Machttheorie gehen, auch wenn sie kritisch sind, wie Foucault schon, gehen davon aus, dass wir Räume, fest etablierte Räume der Machtpräsentation, Repräsentation haben. Das sind Gefängnisse, das sind Parlamente, das ist jenes, ganz abgegrenzte Geschichte. Wenn aber das alles angebaut ist und die Grenzen durchlässig geworden ist, die Unterscheidung aber nach wie vor wirkt, dann operiert die Macht grundsätzlich, ich sage nicht, also grundsätzlich im Modus der Verschwörung. Das heißt, Modus der Verschwörung besteht darin, dass man nicht genau weiß, nur vermuten kann, welche Räume die Räume der Repräsentation sind und welche nicht. Also sozusagen eine Nichtbekenntnis, das ist ein sehr typischer Figur zum Beispiel des heutigen Terrorismus ist. Früher hat man sich zu Taten bekannt, die man nicht begangen hat. So haben sich die ersten Deutschen in so einer Karriere gemacht. Noch in den 60er, 70er Jahren. Jetzt bekennt man sich nicht zu dem, was man tatsächlich gemacht hat. Also Ethnik bekennt sich auch nicht zu nehmen. Das heißt, wir haben eine, die Macht operiert jetzt im Modus der Verschwörung. Das heißt, im Modus des Nichtbekenntnisses, Nicht-Autorisierung, Nicht-Signifizierung, Nicht-Unterscheidung ihrer eigenen Entscheidungen und Taten und lässt vermuten, dass sie eine Macht ist. Ohne sich explizit zu manifestieren. So werden wir sozusagen im Wagen gelassen über diese Grenzen. Und denke das gerade, was heute passiert, ist ja sehr typisch. Ja. Man weiß nicht, wer, was, wie, unter welchen Umständen, welchen Auftrag gemacht hat. Und, ja. Und diese Unklarheit ist, denke ich, nicht etwas, was irgendwann klar sein wird, ja, oder irgendwann sich klären lässt oder überhaupt geklärt werden kann, ja, sondern diese Unklarheit ist einfach Modus operandi. Die Macht in unserer Zeit, nachdem dieser klare, abgegrenzte Repräsentationsraum und ein Lied abgeschafft wird. Also es ist ja typisch, dass wir praktisch heute unsere Kultur hat nur ein Thema. Das ist, oder ein Held, das ist der Privatdetektiv. Ja. Kultur hat keinen anderen Held. Wenn man jetzt die Kultur unserer Zeit betrachtet, Film, Fernsehen, Roman, alles, ja, alle populäre Formen, dann ob Liebhaber, ob Wissenschaftler, ob Künstler, zunächst einmal ist der Held Privatdetektiv und dann alles andere. Ja. Oder wenn es Künstler ist, dann muss er irgendwo etwas enträtseln, irgendwann. Ja. Das heißt, der Privatdetektiv ist der sozusagen problematische Figur. Und der Privatdetektiv ist eben nicht der andere als derjenige, der lebt in dieser Situation, in der Machtperiode im Modus der Verschwörung. Und schon die Kultur kündigt das ganz deutlich an. Zumal die Figur des Privatdetektivs eine sehr neue ist und mit ihrer eigenen Dekonstruktion beginnt. Ja. Fast wie Derrida das beschreibt, der Privatdetektiv erscheint doch bei Edgar Allan Poe, ja. Mord in dieser, wie heißt die Mordstraße oder auch immer. Und dort untersuchte der Privatdetektiv diesen Mord und am Ende, und das ist sozusagen die ganze Schau, die ganze Epoche in dieser Erzählung, stellt fest, dass es keinen Mord gab, ja. Weil alle diese Dame und ihre Tochter, glaube ich, das waren zwei, von einem Affen getötet wurden, das war deswegen kein Mord. Ja. Das heißt sozusagen, die Absicht und der Mord hat nicht stattgefunden. Also der ganze Genre wird initiiert durch das nicht eigentlich Geschehen dessen, was untersucht wird. Es beginnt mit seiner eigenen Dekonstruktion und mit der Unmöglichkeit, die Szene des Verbrechens von einer normalen Szene, also Szene zum Beispiel, dass dieser Affe sozusagen dahinter lassen kann, zu unterscheiden. Das ist Sandra Cream, das ist alles unterscheidbar. Es beginnt mit der Figur der Ununterscheidbarkeit zwischen Verbrechen und Nichtverbrechen. Im Grunde dieser Figur der Ununterscheidbarkeit zwischen Verbrechen und Nichtverbrechen und Mord und Nichtmord initiiert überhaupt das Kriminalgenre als solches. Und alles, was je geschrieben worden war, danach, das ist wirklich sozusagen auch geistesgeschichtlich oder kulturgeschichtlich fast einmaliges Phänomen. Wir haben mit wenigen Ausnahmen, Homer, glaube ich, ist eine der wenigen Ausnahmen, wir haben keinen Text, von dem wir sagen würden, dass das ganze kulturelle Paradigma sich im Grunde nur auf diesen Text beruft. Das heißt, diesen Text völlig wiederholt, ohne in der Textur dieses Textes oder Aufbau etwas zu ändern. Und das ist eben diese Erzählung. Und diese Erzählung ist, passt genau in dieses Schema, das ich hier heute vorgestellt habe. Das ist eben dieses sozusagen, warum die Souveränität des Privatdetektivs wird eben begründet durch die Einführung der prinzipiellen Unterscheidbarkeit. Zum ersten Mal wird in der Literatur gezeigt, dass wir eigentlich keine Kriterien haben, um das Verbrechen von Nichtverbrechen zu unterscheiden. Und diese Entscheidung sozusagen ist uns durch keine Kriterien, keine ästhetische Untersuchung ist eben vorgegeben. Damit ist das initiiert. Und jetzt leben wir in einer Situation, wo diese Figur des Privatdetektivs vorherrschend geworden ist und kulturbildend geworden ist. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir in eben dieser Verlust an der Klarheit der Präsentationsräume schreitet immer voran. Meine Vermutung immer war, dass der erste Auftauchen überhaupt dieser Detektivliteratur und Krimiliteratur mit der Einführung des einheitlichen bürgerlichen Kleidungsroben zusammenhält. Das ist so ungefähr um die 40er Jahre, hat sie zum ersten Mal die europäische Menschheit angefangen, sich gleichmäßig zu kleiden. Also die aristokratische und sonstige Kleidung wurden abgeschafft. Auch die Proletarier haben angefangen, sich bürgerlich zu kleiden am Wochenende, weil über viele noch damals lustig gemacht haben, ja, so etwa Balzac und so weiter. Und diese einheitliche Kleidungsordnung, das war der erste Schritt zur Abschaffung der Repräsentationsräume der Macht, leitet schon ein eine gewisse Unterscheidung. Wer ist er eigentlich? Was ist sein Stand? Nach welchen Regeln, nach welchem Kurs operiert er das Wissen? Er weiß sich als Zugehörige dieses Stands. Ja. Und keine dieser Apparatur, glaube ich, kann diesen Verlust an der sozialen Kodierung und der Unterscheidbarkeit der Stände vollständig kompensieren. Obwohl man das versucht, ja, eben das ist ein kompensatorischer Vorgang. Man versucht auf der Ebene des körperlichen Merkmale die Unterscheidungen festzustellen, die auf der Ebene der Sprache, des sozialen Codes, des sozialen Verhaltens, der Kleidungsordnung verloren gegangen sind. Ja, wenn die Leute ungefähr gleich sprechen, alle Techno hören, ungefähr sich gleich benehmen und sich gleich kleiden, es sind nur bestimmte Körpermerkmale, die sich voneinander unterscheiden. Sozusagen dieser ganze Wunsch, den Menschen voneinander nach körperlichen Kriterien zu unterscheiden, ist Effekt der Einführung einer kulturellen Unterscheidbarkeit. Noch vor kurzem haben die herrschende Klassen auch etwas andere Kultur als das große Bevölkerung. Heutzutage ist die Massenkultur überall die gleiche. Macht keinen Unterschied. Die Menschen werden sowieso mehr, viel mehr als Tiere identifiziert. Wir haben darüber gesprochen, ja, in Bezug auf Kojève, ja, dass das Tierische, das Körperliche, auch als Unterscheidungsmerkmal in den Mittelpunkt gerät. Dass alles sozusagen, was überhaupt in der Kultur passiert und passiert ist, ist umkodiert als eine Form von Fitness oder Körperpflege. Das ist interessant, dass der Sex zum Beispiel, der immer noch bei Bataille eine dekonstruktive Rolle spielt, heute wird dadurch gerechtfertigt, dass es gut für die Gesundheit ist. Und übrigens muss ich sagen, dass für mich der Apotheose dieser Entwicklung war ein Text, den ich in einer österreichischen Zeitung vor kurzem gelesen habe, über das Nutzen des Denkens. Das heißt, das intensive philosophische Denken ist gut für den Körper, weil er erzeugt zusätzliche Abwehrkräfte und erhöht die Immunität gegen verschiedene Krankheiten, insbesondere gegen die Grippe. So kann man auch die Philosophie effektiv rechtfertigt auf diesem Weg. Ich weiß nicht, ob man also eine eigene Erfahrung das verstehen kann, aber statistisch gesehen oder chemisch scheint das eine bewiesene Tatsache. Und Kunst sowieso ist meistens als Therapie, ne? Entweder Selbsttherapie oder Therapie der anderen. Also im Grunde auch eine Art Körperpflege, Gesundheitspflege. Verstanden. Gibt es ja noch Anstrengungen zur Immunitätsverbesserung und weitere und Abwehrkräfte Steigerung? Nicht, ja? Dann schlage ich vor, dass wir jetzt auseinandergehen und wir treffen uns dann Anfang Dezember und Anne-Karina wird sie dann von mir.